Hallo und herzlich willkommen zurück beim Me & Air Podcast, der junge Podcast für mehr Open-Mindedness von der offenen Jugendarbeit von der Villa K in Bludenz. Heute haben wir wieder mal von mir einen ganz besonderen Gast da bei uns. Und zwar ist es eine gute Freundin von mir. Ich kenne sie jetzt schon 5, 6 Jahre, sowas um den Dreh. Und ich bin einfach immer wieder fasziniert von ihr, wie sie mit ihrem Leben so umgeht, weil ich einfach weiß, wie viel sie doch schon erlebt hat, was sie schon alles von der Welt gesehen hat, was einfach viele nicht sehen, weil man es nicht sehen sollte. Und das ist die Fanny. Hallo und herzlich willkommen.
What's up, hey yo.
Ja, am besten stellst du dich selber gerade nochmal ein bisschen vor, woher du kommst, was du so tust.
Ja, also ich bin Fanny. Das ist auch kein Spitzname, das ist mein echter Name. ich bin jetzt 18, bald 19 und mache eigentlich gerade das freiwillige soziale Jahr im Pflegebereich, pausiere jetzt gerade und ja, komme eigentlich nicht von da. Also ich komme eigentlich aus der Schweiz, aber schon das ganze Leben da. Also eigentlich fühle ich mich schon wie eine Streicherin.
Hey, hallo, it's me. Was hast du vor dem freiwilligen Sozialjahr gemacht, Kit? Du hast Matura gemacht, oder?
Nein, ich habe es nicht gemacht, aber ich war im Gymi. Also ich hätte es mal können, aber ja.
Okay. Und was hast du noch dem freiwilligen Sozialjahr vor?
Also ich möchte eigentlich ganz gerne in die Kathi Lampert-Schule gehen. Die ist in Götzis. Und das ist eine Schule extra für Pflege. Und möchte diese Ausbildung quasi machen, damit ich nachher einfach in der Pflege arbeiten könnte. Und ja, das ist eigentlich ein Ziel, was wir ganz fest vorgenommen haben. Hoffen wir, dass ich es schaffe.
Ich glaube an dich. wie kommt man zur Pflege? Ich stelle mir, meine Schwester schafft auch in der Pflege und für mich ist das immer so ultra schwer zum Vorstellen, weil ich könnte es nicht. Was bewegt dich dazu?
Also, ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals irgendwie in der Pflege arbeiten kann. Also, sprich, irgendwie Leute waschen kann oder mit denen aufs Klo gehen kann oder so. Aber mir war es immer schon sehr wichtig als Mensch, dass ich anderen Menschen helfen kann. Einfach dadurch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, wie es ist, wenn man einem nicht hilft. Und dadurch, dass ich einfach von Grund auf ein sehr hilfsbereiter Mensch bin, habe ich mir gedacht, okay, ich schaue mir jetzt einen Bereich an bei dem Jahr, wo mich nicht gleich so anspricht, wo ich mir nicht gleich so denke, okay, wow, cool, mache ich, sondern einfach eine kleine Herausforderung, so ein kleines Risiko und zum Schauen, okay, was kommt raus, weil es muss nicht immer was Schlechtes rauskommen, nur weil man es nicht kennt. Das ist völlig einfach so spontan gewesen und ja, jetzt gefällt es mir. Also,
gute Entscheidung.
Genau, gute Entscheidung.
du hast eh schon angesprochen, du weißt, wie es ist, wenn man dir nicht hilft. Ich war nicht dabei, aber ich habe dich schon kennt, wo das zum Teil auch noch Thema war, Mobbing. Und ich bin mir sicher, dass so viele, was uns zuhören, das Thema kennen, erlebt haben, mitgekriegt haben, vielleicht selber beteiligt waren. Ich bin auch schon auf betender Seite gestanden, also der, was das Opfer war, der, was es getan hat. Wie war deine Erfahrung damit?
Also ich muss sagen, ich möchte nicht werten, ob es jetzt schlimm war oder nicht schlimm, weil ich glaube, jeder Mensch empfindet das Wort schlimm anders stark. Also für die ist vielleicht was anderes schlimm wie für mich. Aber für mich war es auf jeden Fall eine sehr anstrengende Zeit und sie hat da ziemlich früh schon angefangen eigentlich. Also es war eigentlich schon in der Volksschule so, dass es Leute gehabt, die nicht sehr freundlich zu mir waren. Also es war auch nicht einfach so Hänsler oder so, sondern es war schon gröber, also man hat mich ziemlich ausgeschlossen. Ja, im Sportunterricht, man wollte mich nicht wählen, auch wenn ich die Letzte gewesen bin, man wollte mich nicht in der Mannschaft haben. Einfach, ich kann keinen genauen Grund nennen, aber ich nehme an, dass es einfach war, dass ich immer schon ein bisschen anders war. Ich habe mich nie wirklich angepasst so an die Gesellschaft und ich bin noch früher ziemlich viel mit zum Beispiel Bubenklamotten rumgelaufen und so, aber nicht, weil ich das unbedingt wollte, sondern einfach, weil ich das von daheim so mitgekriegt, also so einfach so angezogen worden bin. Und das hat sich dann einfach so gezogen bis in die Mittelschule, dort habe ich dann schon angefangen, mich mehr wie ein Mädchen anzuziehen. Ich habe früher immer kurze Haare gehabt. In der Mittelschule habe ich dann wieder lange gehabt. Und ich war auch immer schon also sehr übergewichtig. Auch schon, also in der Mittelschule war ich schon sehr übergewichtig. Und das hat es dann natürlich in der Mittelschule mit 11, 12, war das dann natürlich schon ein grosses Angriffsfeld, würde ich sagen, für Leute, die dann in die Pubertät kommen. Und dort hat so einfach ganz, ich sage jetzt mal, relativ noch harmlos angefangen mit, ja, keine Gruppe arbeiten mit mir, man hat sich weggehockt von mir. Wenn man mich angefasst hat, dann hat es geheißen, boah, du hast jetzt eine Seuche und so. Und die Lehrer, die haben das schon mitgekriegt. Also ich habe ziemlich viel mit der Klassenvorständin, also ich habe zwei gehabt für die Klasse, vier Jahre lang, mit denen habe ich auch viel darüber geredet, weil die haben einfach gesehen, du los. Wir haben mitgekriegt, das ist ein bisschen, bei dir ein bisschen schwierig in der Klasse. Hast du irgendwas gemacht? Hast du irgendeinen Grund, warum die Leute dich nicht mögen? Und es ist nie von mir ausgegangen. Ich habe keinem was gemacht und ich habe das der Direktorin gemeldet und so und niemand hat irgendwas gemacht. Also ich bin eigentlich drei Jahre lang in die Lille Schule gegangen und die haben alle zugeschaut und die haben mir nicht geholfen. Das war so das erste Mal, wo ich so, mich so gefühlt habe, okay, alle schauen zu, keiner macht irgendwas, alle reden nur, keiner hilft mir. Und ich habe mich auch nicht wehren können. Ich war eigentlich mehr oder weniger immer allein. Ich war allein nicht in der Pause, ich war allein nicht in der Klasse. Und das war für mich schwierig, weil für mich war halt die Schule so ein sicherer Ort. Ich war eine gute Schülerin. Ich habe selten schlechte Noten geschrieben, aber einfach, weil ich von daheim aus die Leistungen bringen habe müssen. Und dann bei mir daheim ist einfach viel falsch gelaufen. Also ich habe es daheim nicht einfach gehabt und darum war ich froh, wenn ich in der Schule war. Und dann war es in der Schule einfach ein Horror. Also es war so schlimm, dass ich wollte nur aufstehen, ich wollte nur rausgehen. Und das hat dann einfach irgendwann dazu geführt, ich bin auch nur mit Schule gegangen. Ich war schulpflichtig, ich war 13 Jahre alt, ich bin nur mit Schule gegangen. Das hat in der dritten Klasse hat das angefangen. Und damals mein Papa, der hat ziemlich viele Strafen zahlen müssen, weil du bist schulpflichtig, wenn du nicht gehst, hast du Fehlstunden wie zum Abwinken. Also ich habe brutal viele gehabt, also sicher 400-500 Fehlstunden. Und das hat alles zahlen müssen. Das hat sogar dazu geführt, dass ich aufs Gericht gehen musste. Und ich war dort noch nicht 14. Und was ich dann herausgefunden habe, war noch dazu, wo man mich gefragt hat, warum gehst du nicht da? Und ich gesehen habe, wegen Mobbing, haben sie gesehen, das ist nicht gültig vor Gericht. Also Mobbing ist nicht gültig vor Gericht. Und mein Papa hat dann eine ziemlich große Strafe gekriegt, also eine ziemlich große Geldstrafe, weil ich einfach nicht gegangen bin und es kostet halt, ja, du hast einfach nur keine Lust. Und daraufhin haben sie trotzdem nicht geschaut, warum geht das Mädchen nicht da, obwohl ich immer gute Noten gehabt habe. Und danach, in der dritten Klasse, ist es dann, wo ich wieder gegangen bin, ist es dann einfach ganz schlimm gewesen. Also da hat so ein Mädchen gegeben, die hat dann auch von mir auf Facebook und auf as.fm, das ist für früher so eine Plattform, hat sie dann von mir zwei Fake-Accounts gemacht. Einmal wäre das die Funny Fanpage auf Facebook und einmal einfach von mir ein Fake-Account auf Ask. Und da haben die Mitschüler einfach so Sachen geäußert, wie ich gang die umbringen, keiner braucht die, alles Mögliche, also sehr abwertend. Und das ist dann auch zur Polizei, man hat dann herausgefunden, wer das war. Und sie hat sich dann aber bei mir schon entschuldigt, aber hat dann zu mir gesagt, du bist sehr schuld, weil du passest dich nicht an, du bist nicht so wie alle anderen und deshalb mag dich dahin keiner, weil du komisch bist. Genau.
Okay. also man hat da eigentlich immer den Glaubenssatz vermittelt, weil du anders bist du nicht gut genug.
Genau, also das habe ich von daheim mitgekriegt und das habe ich auch von der Schule, von der Gesellschaft einfach von mir oder von meinem Umfeld einfach mitgekriegt. Ich meine, ich habe halt früher schon bunte Haare gehabt, ich habe lila Haare gehabt, ich bin immer relativ schwarz gekleidet aus dem Haus gegangen und das haben sie einfach komisch gefunden. Ich war einfach komisch deshalb. weil ich nicht so war wie alle anderen, weil ich nicht die Musik gehört habe, wo alle anderen gehört haben, weil ich nicht zu einer Gruppe gehören wollte. Ich wollte auch nie in so eine Gruppe rein. Ich wollte einfach nur nicht, mir wäre so egal gewesen, wenn ich alleine gewesen wäre. Aber für mich ist es ein Unterschied, ob du alleine bist und alle die in Ruhe lernen, oder ob du alleine bist, weil keiner dich einfach so sein lässt, wie du bist.
Wie bist du nachher damit umgegangen? Ich meine, was tut man, wenn keiner, also ganz makaber gesehen, keiner will dich, weil du bist, wie du bist. Wie geht man damit um in dem Alter?
Also für mich war das eine große Frage. Also ich habe mich irgendwann, wirklich eines Tages bin ich aufgestanden und ich habe mich gefragt, was tue ich jetzt? Wie schaffe ich das? Wie überlebe ich das? Überlebe ich das überhaupt oder nicht? Oder habe ich den Wille oder die Kraft dazu, nochmal aufzustehen am nächsten Tag, um das nochmal erleben quasi? Weil für mich war das, ich glaube, es hat keine größere Hölle gegeben für mich wie das. Und ich habe dann wirklich angefangen, an den Tagen, wo ich nicht in die Schule gegangen bin, also das spricht am Wochenende, ich habe mich eingeschlossen in meinem Zimmer, ich habe alle Jalousien untergehabt, alles dunkel, ich habe keine Kraft mehr gehabt für nichts, also eigentlich wie Depressionen. Also mein Körper hat mir da schon gehörig den Stecker ausgezogen, muss ich sagen. Ich wollte mich nur duschen, einfach nicht, weil ich nicht wollte, sondern einfach, weil ich keine Kraft mehr gehabt habe. Und ich habe dann auch irgendwann einfach angefangen, mich selbst zu verletzen. Also ich habe mich dann gekritzt und das so ziemlich stark, also wirklich tief, und habe dann auch ins Krankenhaus gehen müssen. Und ich habe dann immer versucht, in der Schule das zu verstecken. Also ich habe immer langärmelige Sachen angehabt oder Verbände drüber gehabt und langärmelig. Und irgendwann hat mir das dann trotzdem gesehen, die Narbe, wo ich dann schon damals gehabt habe. Das hat mir dann noch mit dem Papa damals gemolden, weil der hat das gar nicht gewusst. Und die Schüler, die das gesehen haben, die haben dann eigentlich quasi zu mir gesagt, ja, die haben mich gefragt, okay, warum machst du das und so. Und wo ich ihnen das erklärt habe, dass das ist wegen einer eigentlich quasi, haben sie dann das Wasser noch, das war eine Schülerin, ganz stark, die war da quasi so die Anführerin, und die hat dann zu mir gesagt, was? Eigentlich, wenn du das mit Rasierklinge machst, dann könntest du sie einfach schlucken. Das wäre einfacher für alle, weil dann wärst du nur da. Und das war dann für mich so der Tag, wo ich mir wirklich die Frage gestellt habe, kann ich noch weiter leben oder kann ich nicht?
Kann man das so direkt fragen? Hast du Versuche gehabt, wo du nicht mehr leben wolltest?
Also ich habe nie probiert, mich umzubringen. Aber ich habe schon Gedanken gehabt. Also ich habe schon darüber nachgedacht, okay, wie könnte ich mich jetzt umbringen? Ich habe Briefe geschrieben, also Abschiedsbriefe, aber ich habe es nie gemacht.
Ist eigentlich beeindruckend, weil wenn man schon so Gedanken hat, ist es ja eigentlich nicht mehr wirklich weit, das denn. Oder halt wenn man, ja, es ist schon eine Überwindung, aber ich kenne viele, die dann zumindest es versucht haben oder so halbherzig versucht haben oder so.
Ja, also ich glaube, dass es einerseits schon nicht mehr weit weg ist, wenn man zum Beispiel schon Briefe und alles Mögliche geschrieben hat. Aber trotzdem hat es was in mir gegeben. Das nenne ich so meine Ressource oder meine Superkraft, wo mir damals schon, auch wenn ich es noch gar nicht gewusst habe, wo mich damals davon abgekippt hat, dass ich das mache. Weil in der Situation habe ich das noch gar nicht gewusst, aber hätte ich dort damals mich umgebracht, dann hätten sie ja recht gehabt. Dann wäre ich nur da gewesen und dann hätte ich einer das gern, wieder mal, wie tausendmal davor sonst auch schon, hätte ich das gemacht, was sie wollen hätten. Aber das habe ich ja nicht. Und heutzutage denke ich mir, am Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich mir zum Glück.
Ist eigentlich extrem reifes Denken für das Alter auch. Aber das ist halt bedingt durch das, was man erlebt, schaltet man zum Teil, glaube ich, früher. Ich meine, damals hast du sehr Wünsche und Träume gehabt oder denkt, irgendwann wird es anders. Und jetzt hockst du da und kannst eigentlich zurückschauen und schauen, was du alles geschafft hast. Gibt es irgendwas, wo du denkst, das hast du zwar erwünscht, aber hättest nicht gedacht, dass du den Punkt erreichst oder dieses Ziel erreichst?
Also ich muss sagen, wenn ich zurückschaue, hast du recht. Ich habe ein paar Wünsche gehabt, ein paar Zukunftsvisionen, wie es vielleicht irgendwann mal in meinem Leben, gerade mit 18, wo bin ich denn, wo wohne ich, was mache ich? Und einer von diesen Wünschen, wo ich gehabt habe, war, ich sollte lernen oder ich sollte Selbstbewusstsein haben. Weil ich habe das natürlich durch das ganze Zeug, habe ich das nie wirklich gehabt. Ich habe das von daheim auch nicht mitgekriegt. Ich bin auch von daheim aus sehr abgewertet worden. Und ich habe das nie gelernt. Ich bin wirklich in die Schule gekommen und ich habe die ganze Leute gesehen und die waren wirklich alle so stark und alle so tough und alle haben Respekt gehabt vor diesen Leuten. Und ich habe mir so gedacht, hey, Selbstbewusstsein, was ist das? Das kenne ich gar nicht da. Wirklich. Und das habe ich mir gewünscht. Ich habe mir gewünscht, dass ich irgendwann mal so viel Selbstbewusstsein habe, dass es mir egal ist, ob ich jetzt in irgendeinen Raum komme und mich jemand nicht mag. Weil ich glaube, dass wenn ich das Selbstbewusstsein gehabt hätte, dass es mir dann vielleicht, es wäre mir sicher nicht egal gewesen, weil es nicht einfach ist, wenn die halbe Schule so fertig macht, aber es wäre mir sicher nicht so nachgegangen. Und das ist einer der Sachen, wo ich gedacht habe, das schaffe ich nie, weil ich wirklich lange an mir geschafft habe. Und jetzt bin ich da und jetzt fühle ich mich wirklich so, dass ich noch nie in meinem Leben so viel Selbstbewusstsein gehabt habe wie jetzt.
Das ist schön. Das ist wirklich schön. Was hat dir am meisten geholfen? Ich meine, okay, selbstverletzendes Verhalten, das war da und ich kenne das. Und man hat eine gewisse Zeit das Gefühl, das hilft einem irgendwo, auch wenn das voll twisted ist. Und Leute, die das nicht getan haben, das nicht verstehen können. Aber jetzt mal abgesehen von den ungesunden Coping-Mechanisms, die man entwickelt, was waren effektiv gute Sachen, positive Sachen oder Strategien, die dir wirklich geholfen haben, jetzt da auch nicht zum Kommen?
Also, ich habe dann die Schule gewechselt zum Beispiel. Ich bin dann umgezogen nach Dornbirn in der WG. Und der Schulwechsel hat mir schon mal geholfen, weil es war natürlich für mich einerseits überfordernd, weil es waren neue Leute und ich habe mir gedacht, oh Gott, was ist, wenn das jetzt wieder so schlimm wird? Und ich habe mir aber gedacht, riss dich zusammen, du hast nur noch ein Jahr und das kann jetzt nicht so schlimm sein. Und ich muss sagen, auch in dieser Schule hat man mich fertig gemacht, aber es war nur so schlimm, weil ich von, ich sage jetzt mal, dem Umfeld, wo ich gewohnt habe, bin ich sehr bestärkt worden. Also ich habe nur das schlechte Umfeld gehabt, also sprich meine Eltern, sondern ich habe einfach ein gutes Umfeld daheim gehabt. Ich habe gewusst, okay, wenn ich heimkomme, unter Anführungszeichen, dann begrüßt man mich, dann ist man froh, dass ich da bin und ist nicht so, wie mein Umfeld wirklich in meinem richtigen daheim früher war. Und ja, das hat mir schon ziemlich viel eigentlich geholfen, dass ich dort einen Abstand gehabt habe. Und was mir dann geholfen hat, also ich bin danach in die Polytechnische Schule gegangen, ein Jahr, einfach weil ich noch nicht genau gewusst habe, okay, in was für höhere Schule möchte ich, was mache ich, zumal ein bisschen schauen. Und ich habe dort in der Zeit ziemlich viel an mir geschafft, gerade wegen meinen Eltern. Und ich habe dort zum Glück zwei sehr liebe Klassenvorstände gehabt. Und die Lehrerin, die ich dort damals gehabt habe, die hat dann irgendwann zu mir gesagt, du los, es gibt in Dornbirn immer ein Mess und dort gibt es einen Redewettbewerb. Und die hat meine Story kennt, also weil wächst der WG und so. Und natürlich auch durch die ganze Narbe und alles. Und ich habe wirklich viel mit der geredet. Also sie war für mich wie eine Mama eigentlich. Und sie hat zu mir gesagt, du kannst gut reden. Mach das doch einfach. Gang auf die Bühne, red von deiner Erfahrung mit deiner Leute, red von dir selber. Weil sie zu mir gesagt hat, sie hat das Gefühl, mir hat nie jemand zugehört. Und wenn du dort raufgehst, dann schauen die alle an, aber nicht im Schlechter, sondern dann hören sie dich zu. Dann hast du mal was zum Sagen in deinem Leben und nicht immer alle anderen Leute, die für dich bestimmen. Und sie hat dann mich eigentlich wirklich sehr stark gemacht durch das, weil ich wollte das wirklich nicht machen, weil für mich war das so ein Horror, vor so vielen Leuten zu reden, weil alle mich angeschaut haben, weil das war für mich wirklich eine ähnliche Situation wie das mit dem Mobbing, weil alle nur mich angeschaut haben und ich wollte nie, dass es nur um mich geht, weil das war immer so, oder? Und ich habe das dann aber trotzdem gemacht Und ich habe dann auch gewonnen in dieser Kategorie. Also ich bin dann nach Wien gefahren, auf dem Bundesredewettbewerb. Und habe dann schlussendlich bin fünfte Woche dort. Und das war eigentlich für mich der ausschlaggebende Punkt in meinem Lehrer, die Lehrerin. Also, weil sie an mich gelobt hat. Weil ich habe sie alle nicht an mich gelobt und alle anderen auch nicht da. Aber sie schon, obwohl es niemand da hat.
Das ist aber schon ultra mutig, wenn man das dann wirklich macht. Halt so aufgrund von anderen Personen, so zum sagen, okay, ich vertraue dir jetzt, obwohl ich eigentlich nie das gekriegt habe, dass Menschen an mich glauben, aber ich vertraue dir jetzt, dass du das ernst meinst und ich mache das jetzt so für dich. Wenn jetzt jemand kommt und oder wenn du mitkriegst oder wenn du jetzt wisst, dass jemand erlebt ähnliche Sachen oder Mobbing und so oder hat diesen Satz in sich so, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug. Was hättest du für einen Tipp an diesen Menschen? Es hat nicht jeder so eine Lehrerin und selbst wenn, gehört trotzdem noch sehr viel Eigenarbeit dazu, weil das muss trotzdem von da innen aus funktionieren. Was glaubst du, was könnte dem helfen, dass er diesen Glaubenssatz verändert?
Also ich glaube natürlich, dass es schwierig ist, zum Beispiel an sich selbst zum Glauben, wenn man niemanden hat, der einem das Gefühl gibt, dass man an die Person glaubt. Wenn alle anderen nicht an die glauben, dann ist es wirklich schwierig, sich selbst zusammen zum Riesen und zum sagen, mal, keiner glaubt an mich, aber ich schon. Nur, was eigentlich an der Sache, finde ich, tricky ist, ist, dass man sich im Lehrer immer auf alle anderen Menschen verlässt oder man sucht sich Menschen, auf die man sich verlässt und auf die man hört. Aber was cool ist, ist, dass man einen Menschen hat, auf den kann man sich immer verlassen. Den hat man immer, jeder Tag, jede Sekunde und das ist immer sich selbst. Das heißt, ich glaube, ich würde der Person raten, auch wenn es schwierig ist, dass man wirklich versucht, an sich selbst zu glauben und dass man sich sehr liebt, weil das ist die Liebe, die du immer kriegst. Die hast du dein ganzes Leben lang, diese Selbstliebe. Das ist so, egal ob dich jemand liebt oder nicht, das hast du immer. Und was ich auch der Person raten würde, ist, dass man sich Hilfe holt. Klar, nicht jeder hilft einem, aber jeder hilft schon mal viel, finde ich. Also auf jeden Fall nichts Selbstverletzendes machen oder so, weil ich glaube, dass das alles, was sich selbst schädigt oder was man macht, zum Dinge kompensieren, ich finde, das kann man so anschauen wie, wenn Sachen, die einen belasten, das sind wie Wunden und die Dinge, die es kompensieren, das sind wie Verbände. Nur wenn die Wunde so stark blutet, dann kommt das Blut irgendwann aus dem Verband raus und dann musst du es wechseln. Das heißt, du hast nochmal eine neue Sache, die du brauchst, um das zu kompensieren. Das heißt, das Einzige, was hilft, ist, dass die Wunde heilt. Und ich glaube, dass du das nur dadurch machst, wenn du das so spürst, dass es wehtut. Aber es wird nicht dein ganzes Leben lang wehtun, wenn du darüber redest und wenn du drauf schaust und nicht versuchst, es zu kompensieren.
Das stimmt. Es ist ja eigentlich auch, wenn man es mit dem Vergleich macht, auch logisch, eine Wunde kann nicht heilen, wenn ich immer noch mehr reinstiche. Halt, wenn ich sie noch größer mache, das funktioniert nicht. Wenn, dann muss ich dazu schauen und nicht zu RSI. Du hast jetzt nicht gerade so die besten Erfahrungen mit Menschen und ich weiß aber trotzdem, dass du Leute nicht verurteilst und ich finde das ziemlich beeindruckend, weil da tun sich viele schwer, wenn jemand scheiße zu einem war, denkt man so, Mann, du Wichser. Wenn man das jetzt so sagen darf. wie kommt man zu dem Mindset und wie haltet man das? Und ich bin immer ein bisschen überfordert, weil ich ab und zu denke mir, halt, ich versuche das immer, aber ab und zu tue ich mir echt schwer, wenn jemand echt scheiße zu mir war, denke ich mir so, fuck you.
Ja, also ich muss sagen, ich bin nicht aufs Werk gekommen und habe das Mindset gehabt. Das ist logisch. Ich habe das so ganz lange nicht gehabt. Ich habe natürlich durch die ganzen Erfahrungen ganz sicher das Mindset nicht gehabt. Weil früher habe ich mir auch gedacht, so, okay, ihr seid alle scheiße, ihr seid alle so schlimm zu mir. Und ich habe immer gesehen, Karma. Ich habe immer gesehen, die Leute, die kriegen das irgendwann, was sie verdienen. Und das denke ich jetzt schon auch noch so, aber ich glaube, dass ich mein Mindset deshalb so habe, weil ich mir denke, ich verurteile zum Beispiel meine Eltern nicht, dass sie so zu mir gewesen sind, auch wenn es nicht fair war, weil ich nicht weiß, warum. Vielleicht sind sie krank, vielleicht, keine Ahnung, waren sie überfordert oder so. Und ich verurteile die Leute, die mich fertig gemacht haben, auch nicht da, weil klar ist es was Schlechtes, aber ich denke mir das so, Leute, die die Arbeit machen, das heißt eigentlich nur, dass du über einer bist. Sie müssen die selber fertig machen, damit sie sich besser fühlen. Und eigentlich ist es traurig. Und deshalb habe ich nie gedacht, okay, die Leute, irgendwann habe ich einfach aufgehört zu denken, sie sind was Besseres, weil ich irgendwann mal draufgekommen bin. Sie haben vielleicht sehr einfach so viel Schmerz in ihrem Leben, dass sie das irgendwie brauchen. Das ist eine Art von Kompensation vielleicht, dass sie irgendjemand anderen schlecht machen müssen, damit sie sich denken, boah, ich bin's voll.
Probably richtig. Ich weiß, dass du ein bisschen lang dieses selbstverletzende Verhalten gehabt hast. Und ist ja dann auch logisch, dass das, hast du auch vorher selber gesehen, viele Narben nach sich zieht. Ich weiß aber auch, wie du mit diesen Narben umgehst. Nämlich, du hast angefangen mit Tattoos drüber zu gehen. Ich weiß auch noch, wo du keine gehabt hast und wir im Messepark waren und wir darüber geredet haben, weil ich habe schon eins gehabt und war so, ich will da überall Tattoos drüber machen. Für dich ist das die Art, damit umzugehen, also mit, ich weiß, glaube mit etwas Schönem, das zum Überdecken und halt überdecken, zum Verschönern eigentlich, weil es auch dort muss ja trotzdem noch, aber es macht es halt besser. Jetzt habe ich es dir eh schon weggenommen, was ich fragen wollte. Gut. Was gibt's? Hast du eigentlich noch andere Ideen? Kannst du dir vorstellen, dass es noch andere gibt? Ich meine, weil nicht jeder mag Tattoos. Oder ist das einfach so für dich so das Beste?
Also für mich ist es einfach die, ich sage jetzt mal, coolste Option, weil ich sowieso immer Tätowierungen haben wollte. Und für mich ist das einfach wie eine Therapie. Jedes Mal, wenn ich zum Tätowierer gehe, das ist wie eine Therapie, weil jedes Tattoo von mir eine Bedeutung hat. Und jedes Mal, wenn ich mir eins stechen lasse, ist das wie ein Kapitel, wo ich zumache. Und klar, die Narbe habe ich, die sieht man auch, aber deshalb renne ich trotzdem im Sommer im T-Shirt um, weil ich mir denke, die Narbe werden vielleicht nie wieder weggehen, aber sie werden nur wehtun. Sie tun nur weh und sie werden nur psychisch nur wehtun, wenn ich sie sehe, weil ich sehe einfach, da war was, ich habe was gefühlt in meinem Leben, wo nicht so gut war, aber es ist jetzt wieder verheilt. Und ich glaube auch, dass nicht jeder sich tätowieren lassen wird, wenn er das hat. Aber mein Tipp wäre einfach, nicht verstecken. Es bringt nichts, den ganzen Sommer lang, langärmlich oder so, immer zum Rennen. Weil die Narbe hat man, ob man will oder nicht. Und in dem Moment, wo man es gemacht hat, hat man sich schon irgendwie dazu entschieden, das zu machen. Und man muss sich nicht schämen für Narbe. Narbe sind nichts Hässliches. Eigentlich sind sie ein Beweis für Stärke, weil man immer noch da hockt.
Ich wollte gerade sagen, Narben beweisen nicht Schwäche, sondern nur, dass uns keiner kaputt kriegt. Wer jetzt Prinz P kennt, hat die Reference gegettet. durch diese Erfahrungen, all die negativen oder halt auch durch die schönen, mit denen du das jetzt quasi ersetzt, wie mit den Tattoos, die Narben, wird man extrem offen, das merkt man eben auch durch den Glaubenssatz, dass du die Leute nicht verurteilst. Wenn du für die Open-Mindedness definieren möchtest, was wäre das für die? Wie definierst du für die, dass jemand offen ist? Oder durch was hast du das Gefühl, dass du offen bist?
Ich glaube, dass ich offen bin durch das, dass ich mich nicht verstecke. Also ich stand auf und ich ziehe mich so an, wie ich möchte. Ich schminke mich oder ich schminke mich nicht. Ich gehe so raus, wie ich möchte. Und es interessiert mich nicht, ob mich jemand anschaut oder nicht. Oder ob das jemandem passt oder nicht. Und ich glaube, dass ich auch offen bin, weil wenn mich jemand fragt, warum hast du die Narbe zum Beispiel oder hast du irgendwas Schlimmes in deinem Leben erlebt oder so, dass ich das jetzt erzählen kann und ohne, dass es mir wehtut. Also ich glaube, dass das mich so als offen definiert, weil ich das nicht verstecke, krankhaft, weil ich das nicht irgendwie nicht in meinem Leben haben möchte, weil es gehört zu mir und hätte ich das nicht erlebt, dann wäre ich nicht so, wie ich bin.
Das stimmt. wenn du noch eine letzte Message an unsere Zuhörer hättest, was ist für dich das Wichtigste? Was hast du das Gefühl, was gerade Jugendliche also lernen müssen oder was für sie wichtig wäre, was ihnen helfen könnte? Was ist deine Message an die Welt?
Also meine Message an die Welt ist, glaube ich, egal ob euch jemand das Gefühl gibt, dass ihr schlecht seid, nur weil ihr anders seid und nicht ins System passen oder so, gern den Leuten nicht die Chance, dass sie recht haben. Das stimmt nämlich nicht, weil ich könnte nur einfach anders sein und fertig. Ich finde, das ist wichtig zum Sagen. Ich müssen nicht so sein wie alle anderen. Das ist okay, wenn man anders ist.
Das ist eine wunderschöne Message. Danke vielmal wirklich für das wunderschöne Gespräch. Ich kenne die Storys alle. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon mit dir geredet habe. Und ich bin trotzdem jedes Mal voll immer, weil mich das voll berührt. Ich war ja auch oft halt nicht eben live dabei, aber ich habe sie mitgekriegt, weil ich die echt schon genug lang kenne. Und ich finde das wunderschön auch zum Schauen, woher du gekommen bist, wo ich dich kennengelernt habe und wo du jetzt stehst, wie du jetzt denkst und handelst und wer du geworden bist. Da bin ich schon fast ein bisschen stolz, weil du halt jünger bist wie ich und ich war immer so, wie so meine kleine unbiologische Schwester. Und das macht mich dann so stolz. So, oh. Danke, dass du gekommen bist und die Geschichte nicht nur mit mir, sondern wirklich mit allen geteilt hast. Das freut mich sehr.
Danke.
Ja, Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt da jetzt sehr viel Positives mitnehmen können, dass man auch aus schlechten Dingen viel lernen kann und dass man sich Dinge ändern. Und wie immer, Mitte Monat, der Freitag Mitte Monat, wieder einschalten für die nächste Folge Me on Air. Bis dahin, danke und tschüss!